Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Coaching and Change mit Lena Weißhaar. Coaching-orientierte Führung, der Führungsstil von heute. Bevor wir in das Thema coaching-orientierte Führung in Veränderungsprozessen einsteigen, möchte ich als allererstes ein grobes Verständnis der Phasen einer Veränderung schaffen. Dazu werden wir uns heute meiner Meinung nach die drei wichtigsten Modelle eines Veränderungsprozesses anschauen. Warum ist es wichtig, die Phasen einer Veränderung zu verstehen? Ganz einfach. Dazu erzähle ich dir eine Geschichte. Sie handelt von meiner Oma und ihrem neuen Smartphone. Meine Oma ist 71 Jahre alt und ist wie viele andere Großmütter auch mit der heutigen Technik nicht ganz vertraut. Sie benutzte seit vielen Jahren ein Tastenhandy. Damit kam sie gut klar, denn wofür braucht man denn noch ein Telefon, außer um zu telefonieren? Damit kann man Fotos machen? Und diese verschicken und einen Videoanruf tätigen. Und ich werde euch alle sehen? Toll! Aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Was ist, wenn ich auf irgendwelche Knöpfe drücke und aus Versehen Putin anrufe? Ich weiß nicht. Wir haben sie beruhigt und gesagt, dass Putin für sie Verständnis hätte. Oma bekam von uns schon bald ein Smartphone und eine Bedienungsanleitung für WhatsApp und Co. Sie schaffte es innerhalb weniger Tage, sich an ihr neues Handy zu gewöhnen und sich neu zu verlieben. Jeden Tag schickt sie uns allen Kuss-Smileys und ist online. Wir alle sind sehr glücklich darüber, dass wir während einer Pandemie uns alle sehen können, ohne unsere Häuser verlassen zu müssen. Nun betrachten wir mal die Veränderung für meine Oma aus der wissenschaftlichen Sicht. Zu Hilfe nehmen wir uns das Drei-Phasen-Modell nach Kurt Lewin. Dies ist eine Methode, die sich mit der sozialen Veränderung beschäftigt. Sie besteht aus drei Komponenten: Planung, Aktion und Reflexion. Die drei Aktionen bilden eine Basis für die Phasen, die Lewin als Auftauen, Unfreezing, Verändern, Moving und Einfrieren, Refreezing, definiert hat. In der ersten Phase des Auftauens werden Mitarbeiter für den Veränderungsprozess sensibilisiert und motiviert. In meinem Beispiel war deutlich, dass meine Oma ein großes Interesse an Videoanrufe und Fotos verschicken bekam. Dieser Punkt ist wichtig, um den Mitarbeitern zu erklären, warum die Veränderung notwendig ist, damit sie selbst einen Anreiz haben, etwas verändern zu wollen. In der zweiten Phase, bewegen oder verändern, werden geplante Maßnahmen für den Veränderungsprozess ausgeübt. In meinem Beispiel hat meine Oma ein Smartphone in die Hand bekommen und das alte Tastenhandy zur Seite gelegt. Somit hat sie ihr Verhalten geändert und die besprochenen Maßnahmen, also die Bedienungsanleitung, umgesetzt. In der dritten Phase, Einfrieren, wird die Veränderung gefestigt und verinnerlicht. Das neue Smartphone wird ein fester Bestandteil des Alltags und das alte Handy liegt nun in einer Schublade. Lewin testete sein Modell aus, indem er Führungskräfte in einer Diskussionsrunde beobachtete und anschließend sein Feedback zu dem Verhalten innerhalb der Gruppe gab. Dies lieferte jedem einzelnen Teilnehmer einen Impuls, über sein eigenes Verhalten nachzudenken und führte zu einer verbesserten Kommunikation innerhalb des Teams. Stell dir nur vor, was wäre, wenn wir, die Enkelkinder meiner Großmutter, in der Unfreezing-Phase sie nicht unterstützt oder motiviert hätten. Oder in der Moving-Phase sie komplett ohne jegliche Unterstützung allein gelassen hätten. Könnte dann das Smartphone erfolgreich in den Alltag meiner Oma etabliert werden? Vielleicht ja, aber die Chancen auf Erfolg sinken drastisch. Was sind also die genauen Verhaltensweisen, die eine Führungskraft in einer bestimmten Phase aufweisen sollte? Diese Tipps hat ein Professor an der Harvard Business School, John Kotter, in seinem 8-Phasen-Modell des Change Managements präsentiert. Diese habe ich für dich zusammengefasst und in 2 Sätze komprimiert, sodass du jederzeit auf Stopp drücken kannst und dir die Phasen in Stichpunkten notieren kannst. Erste Phase: Dringlichkeit schaffen. Die Führungskraft soll die Notwendigkeit einer Veränderung zuerst selbst einsehen und den Mitarbeitern helfen, sich entschlossen zu fühlen. Zweite Phase: Führungskoalition gründen. Es bedarf einer Gründung vom Team, das genug Einfluss besitzt, die Veränderung erfolgreich durchführen zu können. Dritte Phase: Strategische Vision entwickeln. Zuerst wird eine Vision entwickelt. Diese wird verfeinert, indem das Team eine Strategie erstellt. Vierte Phase: Freiwillige Unterstützer heranziehen. In dieser Phase wird das Veränderungsvorhaben an die Mitarbeiter kommuniziert. Es müssen alle dafür geeigneten Kommunikationsmittel eingesetzt werden, damit jeder Betroffene die Information rechtzeitig wahrnimmt. Kotter appelliert besonders an Führungskräfte, damit sie ihr Verhalten an die veränderte Unternehmenskultur anpassen und diese auch vorleben. Zitat: Nothing speaks as powerfully as someone who is backing up their words with behavior. Zitat Ende. Fünfte Phase: Barrieren beseitigen. In erster Linie sollen die strukturellen Barrieren beseitigt werden. Das heißt, die internen Strukturen müssen an die Vision angepasst werden. Auch nervige Vorgesetzte müssen für den Wandel sensibilisiert sein. Kotter rät dazu, mit solchen Persönlichkeiten, die starre Strukturen bevorzugen, ein freundliches Gespräch zu führen. Sechste Phase: Kurzfristige Erfolge erzielen. Kurzfristige Erfolge müssen ausgesprochen und belohnt werden. Das ist für die Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Siebte Phase: Geschwindigkeit der Veränderung aufrechterhalten. Damit die Veränderung beständig bleibt, müssen neue Projekte und Themen entstehen. Neue Mitarbeiter, die für den Wandel notwendig sind, sollen eingesetzt werden. Achte Phase: Veränderung verinnerlichen. Der Change-Prozess ist an dieser Stelle fast abgeschlossen. Nun soll die Veränderung eindeutig verankert werden, indem neue Verhaltensweise gelebt werden. Ähnlich wie das vorherige Modell nach Kotter ist das 5-Phasen-Modell nach Krüger aufgebaut. In der Initialisierungsphase werden 2 Aufgaben definiert. Zuerst wird der Bedarf an Veränderung festgestellt. Dabei entscheidet das Top-Management, welche Vision das Unternehmen folgen wird. Danach werden die Träger der Veränderung aktiviert. Krüger spricht von der Gründung einer Wandlungskoalition. In diesem Schritt werden alle an dem Change Beteiligten herangezogen. In der Konzipierungsphase werden Wandlungsziele festgelegt und Maßnahmen im Team ausgearbeitet. Große Unternehmensveränderungen sind nach § 111 Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspflichtig, sodass die Führung verpflichtet ist, die Beteiligten heranzuziehen. Allgemein ist es jedoch zu empfehlen, eine Partizipation über der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung zu schaffen. Die Ziele müssen genau und verständlich konzipiert werden, damit kein Widerstand durch Unklarheit erzeugt werden kann. Außerdem muss ein oder mehrere Verantwortliche für das Veränderungsprojekt ernannt und die Aufgaben klar verteilt werden. Somit wird Klarheit und Sicherheit geschafft. Die Phase der Mobilisierung beschäftigt sich mit der Konfrontation der Beteiligten am Veränderungsprozess, indem das Veränderungskonzept an alle betroffenen Mitarbeiter kommuniziert wird. Es muss besonders auf die Art und Weise der Kommunikation geachtet werden. Mithilfe aller möglichen Kommunikationsmittel muss das Veränderungsvorhaben an alle Betroffenen mit starker Überzeugungskraft berichtet werden. In dieser Phase müssen außerdem Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Durchführung der Veränderung ermöglichen. Es muss zum Beispiel geprüft werden, ob die Führungskräfte alle notwendigen Qualifikationen besitzen, um gegebenenfalls Schulungen organisieren zu können. In der Umsetzungsphase werden die Aufgaben aus dem Veränderungskonzept durchgeführt und sie erwecken somit das Vorleben der Veränderung. Bei tiefgreifenden Veränderungen müssen gegebenenfalls Folgeprojekte ausgearbeitet und praktiziert werden. In der letzten Phase der Verstetigung werden die Wandlungsergebnisse verankert und die Wandlungsziele in den Alltag integriert, damit das Unternehmen sich zukünftig weiterentwickeln kann. Als Schlussfolgerung muss ich erwähnen, dass alle drei Modelle nur eine Angleichung an Veränderungsphasen darstellen, weil keine konkreten wissenschaftlichen Beweise für die Phasen vorliegen. Es gibt schlicht und ergreifend keine Identifikationskriterien der Phasen, nach denen man messen könnte, wann eine Phase in die nächste übergeht. Es ist unklar, wann welche Phase beginnt und wann diese aufhört, sodass die Führung, die den Veränderungsprozess leitet, hier nur nach Gefühl arbeiten muss. Außerdem ist die Sichtweise der Phasenmodelle als top-down, also von oben nach unten zu erkennen. Bei einem kooperativen oder einem coaching-orientierten Führungsstil ist es nicht möglich, diese Modelle im beschriebenen Umfang zu nutzen. Sie müssen auf jeden Fall restrukturiert oder umgeplant werden. Wie genau in einem coaching-orientierten Führungsstil die einzelnen Schritte aussehen könnten, wirst du in den nächsten Folgen erfahren. Bleib dabei, bis bald und auf Wiederhören!